Guten Morgen.
Guten Morgen, guter Jesus. Ich habe Dank, dass wir hier in deinem Namen versammelt sein dürfen. Ich danke dir dafür, Heiliger Geist, dass du hier bist. Du kennst unsere Herzen und du weißt, was jeder Einzelne von uns braucht. Und wenn wir jetzt reden, das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Rede du bitte zu uns und lass uns mitnehmen, was du willst, was wir behalten sollen. Hab Dank dafür, in Jesu Namen. Amen. Ja, wir dürfen heute zu euch sprechen und wir haben das einfach mal genannt, hoffnungslos, mein Halt im freien Fall. Klar, das ist im Rahmen der Predigtserie Ruhe im Sturm. Und damit ihr überhaupt wisst, wer hier vorne steht und wer hier was erzählt, wollen wir kurz wenigstens sagen, wer wir sind. Magst du anfangen?
Ja, kann ich gerne machen. Ulrike Jansen, wie alt bin ich? 58 Jahre alt. Gelernt Erzieherin, momentan tätig, Mitarbeiterin von Team F. Ich leite eine Fortbildung zum Seelsorger und Lebensberater und bin Traumafachberaterin und meinen Alltag verbringe ich, wenn ich nicht auf Seminaren bin, mit Einzelberatung, schwerpunktmäßig und ein bisschen Paarberatung machen wir gemeinsam.
Genau. Ich bin Markus Jansen. Ich bin noch 61. Ja, nächsten Monat ist es soweit. Genau. Ich bin hier aufgewachsen im Düsseldorfer Süden, bin Kind des Düsseldorfer Südens, bin alter Garatter. Ne, Eileen? Hi. Und von daher war es irgendwann war die Frage, ob ich die richtige Seite wähle. Habe ich gemacht. Ich bin Polizist geworden und ich war über 40 Jahre bei der Polizei in verschiedenen Funktionen und bin seit anderthalb Jahren pensioniert. Ja, heute mache ich auch Einzelberatung mit Ulrike zusammen, Paarberatung und habe mich fortbilden lassen zum Sterbebegleiter. Dazu später noch mehr. Okay, das ist so unser Ding.
Ja, wir haben schon gesagt, im Rahmen der Predigtreihe Ruhe im Sturm wollen wir uns einfach mit dem Thema Hoffnungslosigkeit befassen, beschäftigen. Und ich weiß nicht, was euch alles dazu einfällt, was uns und euch dazu bewegt. Also mich viel, weil gerade in der momentanen Weltlage kann man sich mit dem Thema, ist man, also ich zumindest, durchaus damit konfrontiert, gerade heute Morgen, wenn ich lese, was in der Nacht passiert ist, dass der Iran Israel angegriffen hat, die Kriege, die es in der Welt gibt. Und ich denke, darum steht auch nicht umsonst Ruhe im Sturm, also es gibt schon einen Sturm. Und die Frage ist, was kann uns in diesem Sturm Ruhe verleihen? Und was ist Hoffnungslosigkeit? Was bedeutet Hoffnung? Und ich finde wichtig, am Anfang klar zu haben, dass das ein total individuelles Thema ist. Das ist mir wichtig. Das, was mich hoffnungslos macht, muss Markus noch lange nicht hoffnungslos machen. Das stimmt. Also merkt es ja schon, wir sind sehr unterschiedlich. Das sind wir auch in so gut wie jeder Beziehung. Ganz viel, wie ich mit dem Thema Hoffnung, Hoffnungslosigkeit umgehe, hat mit meinen Erfahrungen im Leben zu tun. Ja? Was habe ich gelernt? Habe ich schon zu Hause mitbekommen? Ja, wenn es schwierige Situationen gibt, die es gibt, dann erwerbe ich mir eine Fähigkeit, damit umgehen zu können. Ja? Habe ich diesen Glauben, habe ich diesen Halt, ja, der auch mir selber sagt, ja, das ist schwierig, aber ich kann festhalten an etwas, das mir hilft, durch die schweren Zeiten zu kommen. Und es gibt Zeiten der Angst und ich glaube auch als Christen, wenn ich von mir spreche, gibt es Zeiten der Hoffnungslosigkeit. Und darum, ich habe gerade gedacht, bei den Karten, die ihr vorgelesen habt, da war eine Karte, die es beschreibt und manchmal fühlen wir uns so. Und das ist die Perspektive, ja, dass wir wieder lernen können zu hoffen. Und was ist der Gewinn von Hoffnung? Und wir haben also angefangen damit, ich habe dir den Ausblick weggenommen. Du bist dran.
Also alles gut, Schatz, alles gut. Also, nur damit ihr einen kleinen Überblick habt, was wir hier besprechen wollen mit euch. Also, wir werden einmal kurz darauf eingehen, was bedeutet Hoffnungslosigkeit? Zum anderen, wie kann ich Hoffnung schöpfen? Und ganz konkret, was hilft mir in Zeiten der Hoffnungslosigkeit?
Und als erstes haben wir mal geguckt, wie begegnet uns der Begriff Hoffnungslosigkeit eigentlich im alltäglichen Sprachgebrauch? Fand ich auch schon mal spannend, was da so alles vorkommt. Ne? Also diese Bezeichnung, das ist ein hoffnungsloser Fall. Kennt ihr das? Ja? Wird ja so gar nicht so selten, ist mir das begegnet. Und da muss ich ehrlich sagen, aufgrund meiner Beratungserlebnisse und Erfahrungen, die ich mit vielen Menschen gemacht habe, die da saßen und die das über sich gehört haben, dass es definitiv nicht stimmt. Also für Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Also, und das ist wirklich was, wo ich fest von überzeugt bin, bei allem, was schwierig ist und bei allem, was ich nicht erklären kann, ist es so. Also ich habe Menschen bei mir sitzen gehabt, die haben eine Geschichte, da würde ich sagen, damit würde ich nicht überleben. Und die leben mit Gott und da passieren Dinge, die man einfach nicht erklären kann. Das ist so. Und das ist mir ganz wichtig auch zu sagen. Und trotzdem gibt es Zeiten, in denen es sich nicht so anfühlt, sondern in denen es sich einfach hoffnungslos anfühlt. Hoffnungslos kann sich beziehen auf, also im Sprachgebrauch, auf Menschen, auf Situationen oder so Sprüche wie, das kannst du total vergessen, bringt sowieso nichts. Brauchst du gar nicht erst versuchen. Hat überhaupt keinen Sinn. Und da finde ich es einfach auch wichtig zu bedenken, wenn ich sowas sehr oft höre, ne, zum Beispiel als Kind, dann glaube ich das irgendwann. Dann glaube ich nämlich, ich kann nichts bewirken. Und dann glaube ich, ich kann keinen Einfluss nehmen. Und dann glaube ich, es lohnt sich gar nicht. Ich kann eh nichts machen. Und das ist definitiv nicht richtig. Natürlich kann ich. Ich kann es lernen. Oder dieser Ausspruch, ja, begräbt man doch mal besser alle Hoffnung. Das ist so ein ziemlich zerstörerisches Ding. Vor allem, was heißt das? Ja, das heißt ja, Hoffnung hat was mit Leben zu tun. Und genau so ist es. Es gibt dieses Lied, das heißt, glaube ich, meine Hoffnung ist lebendig, mein Fundament in dir beständig. Ich glaube, so ist es. Hoffnung ist was Lebendiges und das heißt auch, es ist was Aktives. Vielleicht denkt man immer, das ist passiv. Ist es manchmal auch, weil manchmal hat es auch was mit Aushalten zu tun. Aber es ist was Aktives, weil da halte ich was am Leben. Da halte ich etwas aufrecht. Also halten finde ich sowieso interessant. Halten und Halt haben in Hoffnung. Dieses Festhalten, das gehört total zusammen.
Und was liegt näher für uns, als mal nachzuschauen, wenn wir über Hoffnungslosigkeit nachdenken, in die Bibel zu schauen, was steht denn da dazu? Es ist total witzig, dass die Vokabel hoffnungslos, natürlich je nachdem, welche Übersetzung du nimmst, die findest du gar nicht. Das ist total witzig. Also ich habe da mal geguckt. Wir finden allerdings durchaus Beschreibungen, wo die Hoffnung fehlt oder wie Hiob Gott vorwirft. Hiob wirft Gott an mehreren Stellen vor, dass er ihm all seine Hoffnung raubt. Wie kann er sowas machen? Oder wie wir zum Beispiel an der Geschichte von Paulus sehen, als er in Seenot gerät. Ungläubige verlieren die Hoffnung. Also eher nicht, aber Ungläubige verlieren die Hoffnung. Oder an anderen Stellen in den Briefen bei Paulus, Ungläubige haben keine Hoffnung ohne Gott oder haben keine Hoffnung bezüglich des Todes. Was wir aber in der Bibel oft lesen und geballt zum Beispiel in den Psalmen, das ist von andauernden, anhaltenden seelischen Belastungen, Sorgen und Nöten, da gibt es eine Menge von zu lesen. Und ich habe exemplarisch mal eine Stelle ausgewählt, da sollte ich die Brille für aufziehen, das ist im Psalm 13, in den Versen 2 bis 4. Bis wann, Herr, willst du mich vergessen immer da? Bis wann willst du dein Angesicht vor mir verbergen? Bis wann soll ich in Sorgen hegen meine Seele, Kummer in meinem Herzen bei Tage? Bis wann soll sich mein Feind über mich erheben? Schau her, antworte mir, Herr, mein Gott. Mach hell meine Augen, dass ich nicht zum Tode entschlafe. Harte Ausdrucksweise, finde ich. Darf man so mit Gott reden? Ich sag mal, ist ja eine rhetorische Frage, weil wir reden ja hier von Gottes Wort. Ja? Geht also. Darf er das? Darf er. Ich habe verschiedene Funktionen bei der Polizei gehabt. Die längste Funktion war die bei den Spezialeinheiten, wo ich Verhandler war, also war zuständig für die Kommunikation bei Geiselnahmen, Entführungen, Erpressung, wenn sich jemand umbringen wollte. Und ich habe am Anfang dieser Zeit einen Chef bekommen, der hat mich zu seinem Stellvertreter gemacht, zum Einsatzleiter, hat mich gefordert und gefördert und hat sich dann, weiß nicht warum, total verändert. Der ist unmenschlich geworden im Umgang mit unseren Mitarbeitern, hat sich sexistisch gegenüber unseren Mitarbeitern und Kolleginnen verhalten. Und auch im Einsatz war es oft schwierig mit ihm. Der hat wirklich lebensgefährliche Situationen heraufbeschworen. Und ich als sein Vertreter hätte ja loyal sein müssen. Das war eine totale Zerreißprobe für mich. Das ging gar nicht mehr irgendwann. Und irgendwann, um das kurz zu machen, war das Kind auch in den Brunnen gefallen. Da habe ich gesagt, das geht so nicht mehr. Und wir haben uns entzweit. Und ich rede hier von einer Phase von 3,5 Jahren. Aber die großen Chefs haben die Hand über ihm gehalten. Das führte dazu, dass drei Kolleginnen oder zwei Kollegen, eine Kollegin, haben die Dienststelle verlassen. Eine musste sogar in psychiatrische Behandlung. Und wir anderen, wir hatten ja psychosomatische Störungen, Schlafstörungen, Durchfall und so weiter und so fort. Und keiner hat uns geholfen. Ich habe natürlich gebetet, natürlich, und Ulrike hat mitgebetet. Aber die Situation veränderte sich nicht. 3,5 Jahre, sage ich nur. Und irgendwann hatte ich den Impuls, ich fasse allen meinen Mut zusammen. Ich meine, die wussten sowieso, meine Kollegen, dass ich Christ bin. Dann habe ich morgens, mein Chef hatte Urlaub, und dann habe ich gesagt, pass auf Leute, wir haben alles versucht bisher. Es hat nichts funktioniert. Ich mache ein Angebot. Wir machen heute unser Tagesgeschäft und am Nachmittag kommen wir zusammen und setzen uns zusammen und beten. Wer will, der kann sich anschließen. Könnt ihr ja machen. Okay. Dann ist der Tag so verlaufen. Wir haben unser Tagesgeschäft gemacht. Und am Nachmittag habe ich dann wieder all meinen Mut zusammengenommen und gesagt, Leute, kommt in Aufenthaltsraum. Wer möchte, wir beten. Wer nicht möchte, der kann natürlich wegbleiben. Kaum habe ich das gesagt, steht der älteste Kollege auf und verlässt den Raum. Ja, ist auch toll, aber musste ich ja mit rechnen. Kommt er nach ein paar Sekunden wieder, knallt eine Kerze in die Mitte, sagt, und wenn wir beten, dann aber richtig. So, und um das kurz zu machen, genau, die Auflösung, die kommt dann später. Und das lasse ich erstmal Ulrike.
Ja, die kommt also heute noch, so lange. Und in Markus' Geschichte exemplarisch haben wir es ja gehört. Also es gibt Zeiten der Hoffnungslosigkeit. Und in der Zeit war es einfach so, weil es war kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen.
Mir ging es ja auch schlecht.
Und es ging wirklich, es ging körperlich, es ging seelisch. Und was zeichnet den Zustand der Hoffnungslosigkeit aus? Was ist das wirkliche und tiefe Problem daran? Und das ist einfach, dass ich mich nicht mehr imstande fühle, mich selbst und die Welt um mich herum in irgendeiner Art und Weise beeinflussen zu können. Es ist so, wie wenn ich einen Kontrollverlust erlebe. So fühlt es sich an. Und das hat ja natürlich Konsequenzen, genauso wie Markus das gesagt hat. Man hat eigentlich das Gefühl, man wird gelebt und kann nichts mehr tun und hat keine Aussicht auf Veränderung. Und das führt natürlich dazu, dass es auch immer schwieriger wird, das, was geschieht, neutral bewerten zu können, weil ich eben aus dieser tiefen Niedergeschlagenheit heraus die Dinge betrachte. Und dann können sich negative Gedanken in mir entwickeln, Überzeugungen auch. Ich bin niedergeschlagen und es fühlt sich oft so an, als wäre es aussichtslos. Und jeder von euch, der in solchen Situationen schon mal gewesen ist oder auch ich, der weiß, wie sich das anfühlt. Und es fühlt sich definitiv nicht gut an. Und es ist mir auch noch wichtig, Hoffnungslosigkeit ist ein weil ja oft gefragt wird, was ist denn so mit Hoffnungslosigkeit, Depression, ne? Wann geht das eine ins andere über? Und Hoffnungslosigkeit ist nur in Anführungszeichen ein Nebensymptom von einer Krankhaft, also von einer pathologischen Depression. Da gehören noch ganz viele andere Symptome aus anderen Bereichen zu. Ne? Alles, was zu Depressionen gehört, ist krankheitsbestimmt. Und das ist es bei Hoffnungslosigkeit nicht. Was aber nicht heißen kann, dass nicht eine lange Zeit oder tiefe Erlebnisse der Hoffnungslosigkeit dahin führen können, dass es zu einer Depression kommen kann. Aber muss es nicht. Und da spielt ganz viel eine Rolle. Gibt es Hoffnung? Habe ich gelernt zu hoffen? Und das ist der Lichtblick des Ganzen. Aber noch sind wir kurz bei der Hoffnungslosigkeit und so eine Zeit der Hoffnungslosigkeit, Markus hat es ja auch erzählt, die löst was aus. Die löst ja ganz viele andere Gefühle noch in mir aus, die ja vielleicht auch gar nicht mit dem zusammenpassen, was ich als, wenn ich Christ bin, was ich als Christ leben möchte. Ja, also diese Gefühle von Handlungsunfähigkeit, wie ich eben schon gesagt habe, ich kann keinen Einfluss mehr nehmen. Ich fühle mich leer oft, verliere die Perspektive. Es sieht einfach so aus, als ändern sich die Dinge nicht. Es gibt so viele Bereiche, in denen das sein kann. Also vielleicht warte ich schon jahrelang darauf, schwanger zu werden. Das ging mir damals so. Wir haben einen gesunden Sohn, Gott sei Dank. Wir hatten 3 Fehlgeburten. Alles, was in diesem Bereich passt. Jemand wird nicht gesund, obwohl ich dafür bete, obwohl ganz viele andere dafür beten. Jemand anders wird gesund. Der, für den ich bete, wird es nicht. Wie verstehe ich das? Wie halte ich an dem fest? Gefühl von Ohnmacht und manchmal wirklich auch das Gefühl, von Gott verlassen zu sein. Weil nichts passiert und weil auch Gott nicht das tut, worum ich ihn bitte. Und auch das ist manchmal so. Es geht nicht immer auf. Es ist kein Kaugummiautomat. Und trotzdem ist es wert, an der Hoffnung festzuhalten. Und ich habe ein Zitat gefunden, ich habe die Zeitschrift dabei, von einer Long-Covid-Patientin, die, bevor sie an Long-Covid erkrankt ist, sehr busy war im Beruf, ganz aktiv, ganz kommunikativ und die durch Long-Covid völlig aus der Bahn geworfen worden ist. Bei der ging nichts mehr. Mittlerweile geht wieder ein bisschen. Weil mir ist das so entgegengesprungen, weil wir uns ja oft, glaube ich, fragen, naja, hoffnungslos sein ist ja ein Gefühl. Erstens ist es das nicht nur, Hoffnungslosigkeit ist weitaus mehr als ein Gefühl und Hoffnung auch. Aber ich hatte zum Beispiel oft die Frage, wie kriege ich das denn gebacken, wie kriege ich das übereinander, nicht, also mich hoffnungslos oder ängstlich oder wie auch immer zu fühlen, aber ohne an Gott zu zweifeln. Wie geht denn beides? Geht das überhaupt? Und sie hat ein Zitat in ihrer Geschichte, die habe ich bei, falls die jemand lesen möchte, die sagt, Gott ist ja kein Gefühl. Wenn ich ihn nicht spüre, also ne, wenn ich zum Beispiel in einer hoffnungslosen Phase bin, kein Licht sehe, mich ausweglos fühle, wenn ich ihn nicht spüre, schließe ich keinesfalls daraus, dass er abwesend ist. Also, ich kann mich so fühlen und trotzdem die Gewissheit haben und ich glaube auch mir erwerben, dass Gott da ist. Trotzdem. Also das heißt, die Gewissheit ist höher als mein Gefühl in dem Moment. Und das ist eine Hoffnung, an der ich festhalten kann. Ja? Und sie sagt, also nochmal, wenn ich ihn nicht spüre, schließe ich nicht daraus, dass er abwesend ist. Deswegen sind in meinem Glauben Vertrauen auf Gott und Angst oder Hoffnungslosigkeit keine Gegensätze. Fand ich super. Das hat mir, also das fand ich als Perspektive einfach hilfreich. Du bist dran.
Hoffnungslos, Hoffnungslosigkeit, Ausweglosigkeit, die haben wir so definiert in 3 verschiedenen Bereichen oder Bezügen. Einmal hinsichtlich Umständen, Situationen, oder generell der Zukunft gegenüber. Und da habe ich 2020 ein Erlebnis gehabt. Ich veranstalte bzw. bin Mitarbeiter bei Adventure-Touren für Männer in Schweden, mit einer christlichen Kommunität in Bünde, Live e.V. Und wir machen entweder Trekkingtouren im norwegisch-schwedischen Grenzgebiet oder wir machen Kanutouren in Schweden. Und 2020 waren wir auf Kanutour. Und zwar hatten wir folgendes Setting. Wir hatten Männer mit ihren erwachsenen Söhnen und die haben so ein Stück weit ihre Beziehungen aufgearbeitet während dieser Tour. Und ich war halt als Seelsorger mit und als Mitarbeiter. Letzter Tag, wir hatten unser Camp abgebaut, wir waren viel schneller fertig, als wir dachten. Wir hatten in der Bucht gecampt, alles in den Kanus verstaut, wir waren eine halbe Stunde eher fertig und mussten im Prinzip, es war der letzte Tag, nur noch einmal über den See, über einen großen See, das waren ungefähr 3 Kilometer. Klar haben wir vorher immer die Wettervorhersagen gecheckt, aber das hat diesmal nicht funktioniert. Wir waren 9 Kanus, 6 Teilnehmer-Kanus mit jeweils Vater, Sohn, also 2 Leuten besetzt und 3 Mitarbeiter-Kanus, jeweils 3 Zweier-Teams. Und wir waren in der vordersten Gruppe, mein Kumpel Sven und ich. Und wir haben uns so aufgeteilt, ne, immer ein Begleitboot vorne, eins in der Mitte, eins hinten, klar. Und auf einmal kommt von Norden her was angerollt, wo ich gedacht habe, wow, hast du noch nie gesehen. Was kommt denn da auf uns zu? Als hätte einer den Schalter umgelegt, das Wasser war vorher spiegelglatt, auf einmal warf das Wellen auf, es kam ein Wind auf ohne Ende, es hat nicht geregnet, die ganze Zeit, keinen einzigen Tropfen, es kam ein Wind auf, es gab Wellen, die waren hinterher, ich habe da noch Aufnahmen von, bis zu 3 Meter. Und wir in unseren Kanus, 3 Meter auf einem Binnensee, habe ich noch nie erlebt. Auf jeden Fall war natürlich jeder mit sich selbst beschäftigt. Ich war vorne im Boot, ich habe teilweise ins Leere gestochen mit meinem Paddel, weil das waren unglaubliche Täler. Und wir hatten wirklich zu tun, dass wir an Land kamen. Wir haben es gerade soeben noch geschafft. Andere haben es nicht geschafft. 2 Teams sind auf einer vorgelagerten Insel gestrandet. Und ein Team ist komplett abgedriftet und dann haben wir nur noch gesehen, wie die gekentert sind, umgekippt sind und dann waren die weg. Und wir waren dann an Land und wir waren alle Christen, natürlich haben wir alle gebetet. Und wo wir so beten, es fehlten 2 Leute, 2 junge Kerle, 2 Söhne, die waren Mitte 20, was haben die gemacht? Ich hätte keine Kraft mehr gehabt. Haben sich ein Kanu leer gemacht, haben sich da reingesetzt und sind hinterher. Und sind den Leuten hinterher, die da abgesoffen waren. Genau, die Auflösung später. Genau, wir können auch hoffnungslos sein oder keinen Ausweg sehen bezüglich anderer Menschen. Also beste Beispiel jetzt auf mich persönlich bezogen, sind unerrettete Familienangehörige oder Freunde, die uns sehr am Herzen liegen. Ja? Das macht schon große Sorge. Oder auch die Sterbebegleitung, die ich mache. Das sind Leute, die wissen ganz genau, für die hat der letzte Weg definitiv begonnen. Worauf können die noch hoffen? Worauf sollen die hoffen? Und ich bin jetzt nicht in den Job eingestiegen, weil ich meinte, ich könnte da evangelistisch wirken oder so, aber es ergibt sich fast zwangsläufig. Ja, wenn es wenn die auf den letzten Metern sind. Und es ist mir jetzt schon mehrfach passiert, ne? Dass ich gefragt habe, ja, was kann ich noch für dich tun? Ich sage, ich könnte für dich beten. Ja, bitte bete für mich, dass es jetzt schnell geht und ich nicht lange leiden muss. Das ist die Hoffnung, die haben. Und das hat letzte Woche noch gut funktioniert. Es ist innerhalb von 2 Tagen ist es passiert und am Montag haben wir ihn beerdigt. Genau. Dann Hoffnungslosigkeit bezüglich mir selbst, auf mich selbst bezogen. Ich habe einen Vater, der wohnt Luftlinie 1 Kilometer entfernt, in der Nähe von Susi und Achim. Und mein Vater war sehr autoritär und ich habe teilweise sehr unter ihm gelitten und bin von ihm geprägt worden und musste irgendwann feststellen, als ich selber Vater war, all die Dinge, die ich bei meinem Vater gehasst habe und für die ich den verurteilt habe, die mache ich selber, teilweise noch schlimmer mit meinem Sohn. Da bin ich fast bekloppt geworden. Naja, jedenfalls bin ich dann irgendwann auf die Idee gekommen, und das ist ja auch so ein bisschen unser Weg gewesen, in Seelsorge zu gehen und habe mir da helfen lassen. Auflösung später.
So, jetzt habt ihr ganz viel zur Hoffnungslosigkeit gehört, aber wie kann ich denn überhaupt Hoffnung schöpfen? Und die Frage ist ja erstmal, was ist überhaupt Hoffnung? Und da kommt jetzt das, was Kathleen eben schon angedeutet hat. Hoffnung ist mittelniederdeutsch. Hopen, hüpfen, vor Erwartung unruhig, springen, zappeln. Und Hoffnung ist eine zuversichtliche innerliche Ausrichtung, gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes eintreten wird, ohne dass wirkliche Gewissheit darüber besteht. Es gibt keine Garantie, aber es gibt eine große Chance. Und Hoffnung, kennt ihr wahrscheinlich, ist auch eine der drei christlichen Tugenden. Glaube, Hoffnung, Liebe. Und habe ich gedacht, warum gerade die drei?
Weil es in 1. Korinther 13, 13 so steht.
Ja, ganz genau. Und habe ich trotzdem noch ein bisschen weiter überlegt und habe gedacht, ja, weil, und jetzt, wir sind ja hauptsächlich bei Hoffnung, dass etwas ist, das Bestand haben kann, unabhängig von den äußeren Umständen. Das heißt für mich, auch wenn die Erwartung oder die Wahrscheinlichkeit des Eintretens negativ ist, kann ich trotzdem hoffen. Und das ist, glaube ich, was, und das empfinde ich so, ist bei Glaube und Liebe auch so. Aber wir sind heute bei Hoffnung und das ist es. Also ich kann festhalten an der Hoffnung, auch wenn es in den äußeren Umständen und in irgendwelchen Prognosen und in irgendwelchen Erwartungen keinen Grund dafür gibt. Dann kann ich das trotzdem. Ja, mein Mann zeigt auf die Uhr. Also Hoffnung hat Bestand, unabhängig von äußeren Umständen. Und da sehen wir auch in der Sprache, in der Alltagssprache, es gibt das Licht am Ende des Tunnels, von dem gesprochen wird. Es gibt einen Hoffnungsschimmer. Und es gibt Hoffnung, die auch wächst. Ja, es gibt auch gefühlt Hoffnung, die zerstört wurde. Aber es gibt auch Hoffnung, die wachsen kann. Und in der Vorbereitung wir haben sogar einen 37 Grad darüber gesehen, fand ich total spannend. Und die sagte sowas Ähnliches wie, Hoffnung ist eine Haltung, die man erlernen kann. Also Hoffnung ist eine Haltung, das ist nicht nur ein Gefühl. Das ist eine Haltung, die man erlernen kann und das fand ich auch wichtig, zu der ich mich entscheiden kann, aber die auch eine Entscheidung bedarf. Und da hängt noch ganz viel dran, was wir jetzt nicht alles ausführen können. Aber ich glaube, es ist auch, ob ich Hoffnung habe oder nicht, hängt auch damit zusammen, mit welcher Brille ich auf die Welt gucke. Ja, was ich erlebt habe, wie meine Erwartungen geprägt sind, ob ich sowas gelernt habe ganz früher, ob ich ermutigt worden bin zum Beispiel. Was habe ich denn gelernt zu Hause, wenn Schwierigkeiten auftreten? Also ich nichts. Außer, dass man da nicht drüber redete, der Hubbel unterm Teppich immer größer wurde. Und außer, das klappt sowieso nicht, gab es in der Regel nichts. Davon bin ich geprägt. Bei ihm war das wieder ganz anders. Das macht was. Ja? Und die Frage ist natürlich, was hilft, wenn wir in einer Zeit der Hoffnungslosigkeit sind?
Genau, und was hilft mir, Hoffnung und Zuversicht wieder zu bekommen? Und da haben wir, das ist jetzt also nicht priorisiert, also es ist jetzt keine Prioritätenreihenfolge, erst das, dann das, dann das, sondern das ist bitte parallel zu sehen. Da haben wir als erstes mal das Wort, wodurch wir Hoffnung und Zuversicht bekommen. Möchte ich euch gerne vorlesen aus Jeremia 29, 11. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Finde ich ganz gut, weil da ist dieser zeitliche Aspekt auch drin. Ja, dieser Aspekt, dass es auch dauern kann und dass wir durchaus auch Zeiten von Unheil haben können, aber dass das nicht das Ende ist. Ja? Und in den Klageliedern, warte, besser. In den Klageliedern lesen wir 25, 26. Gut ist der Herr zu denen, die auf ihn harren, zu der Seele, die nach ihm fragt. Es ist gut, dass man schweigend hofft auf die Rettung des Herrn. Genau, und das ist halt eine Sache, die ist wichtig, dass wir manchmal, und das ist eben schon angeklungen bei der Moderation von der Kathleen, manchmal, wenn wir nicht weiter wissen, ich meine, in unserem Polizistenjargon heißt es einfach schon mal, und wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten. Entschuldigung. Aber es ist ja so, einfach Gott mal machen lassen. Und da gibt es auch verschiedene Beispiele im Alten und im Neuen Testament. Genau, das Gebet als nächstes, als ein Mittel, wodurch wir Hoffnung und Zuversicht bekommen können. Ich habe euch die Sache erzählt mit der Leitung meiner Dienststelle, wo der Chef so unmöglich war. Wir haben gebetet und es tat sich erstmal nichts. Aber 3 Monate später ist etwas passiert, was im Polizeipräsidium Düsseldorf noch nie passiert ist. Nur der Chef wurde ausgewechselt. Er musste gehen. Das war einzigartig. Und ich war noch nicht mal da. Ich war im Urlaub. So ist Gott. Also kein Triumph oder irgendeine Häme. Ich war einfach nicht da und der Chef musste gehen. Andere Beispiel. Wir haben gebetet bei der Kanutour. Wir wussten nicht, was ist jetzt mit den Leuten. Hubschrauber kamen, Boote kamen. Wir haben sie nicht gefunden. Was wir nicht wussten, der Wind hatte leicht gedreht und hat sowohl die Gekenterten als auch die beiden Jungs, die hinterhergestocht waren, auf eine Landzunge getrieben, sodass sie da zwar triefend nass und unterkühlt angekommen waren, aber sie waren gerettet. Das wussten wir allerdings 4 Stunden lang nicht, weil das war an einer ganz anderen Stelle und die mussten sich erstmal durchkämpfen, die beiden Jungs, zu uns, bis wir dann sie in unseren Armen hatten und vor allen Dingen die Väter sie in den Armen hatten. Und da sind Freudentränen geflossen, könnt ihr euch vorstellen.
Ja, wodurch, was ist wichtig in Zeiten der Hoffnungslosigkeit, woher gewinne ich Hoffnung? Durch mit und teilen mit anderen Menschen. Das ist so wichtig. Dass wir Menschen haben, wo wir hingehen können, die mich aushalten, wenn ich mich hoffnungslos fühle. Da geht es nicht um Durchhalteparolen. Ne, da geht es auch nicht um Relativieren. Ja, stell dich mal nicht so an, anderen geht es schlechter. Nee, da ist jemand, da weiß ich, da kann ich hingehen und der nimmt mich so, wie ich bin. Der hält mich mit aus. Da gibt es echten Trost. Und den gibt es auch, wenn ich zu Gott gehe und mein Herz da ausschütte. Aber es braucht auch manchmal, wie gesagt, hat Susis Schwester und meine Freundin Anja immer gesagt, Jesus mit Haut drum, gerade in Zeiten der Hoffnungslosigkeit. Und ein Thema, was ich sehr wichtig finde, was ich aber nicht weglasse, ist das Thema Selbstfürsorge und Ressourcen. In Zeiten der Hoffnungslosigkeit fällt es mir oft ganz schwer, irgendetwas noch zu finden, was mir gut tut, wo ich mich entspannen kann, wo ich eine Zeit der Unbeschwertheit empfinden kann. Aber das muss ich, und ich meine muss, vorbereiten in meinem sonstigen Leben, Alltag. Was sind meine Bedürfnisse? Was brauche ich? Was macht mir Stress? Und was kann ich dann tun? Also das heißt, ich kümmere mich um mich, und zwar immer. Was brauche ich? Wo tanke ich Kraft? Ist es Gebet? Ist es Lobpreis? Ist es niveaubefreite Zeit beim Spazierengehen? Ist es alles Mögliche? Aber ich muss das wissen. Was für Ressourcen habe ich? Weil dann kann ich darauf zurückgreifen in Zeiten der Not. Und das ist so wichtig. Schönheit, Natur, Musik, das ist Prävention. Das ist wirklich Prävention für schwere Zeiten.
Um das aufzulösen mit den unerretteten Familienangehörigen, ich habe hier während unserer Fasten- und Gebetszeit haben wir Kleingruppen gegründet und haben so Gebetsgemeinschaften gehabt. Da durfte ich das mit euch teilen. Ich weiß gar nicht mehr, wer dabei war. Ich glaube, ich war der einzige Mann in der Gruppe. Ist egal. Aber ich konnte die namentlich auf den Zettel schreiben und alle haben, nachdem ich gebetet habe, einen Amen dazu gegeben. Das hat mich entlastet, das hat mir Hoffnung gegeben. Die Seelsorge, die ich in Anspruch genommen habe bezüglich meines Vaters, Ihr kennt alle Johannes 14,6, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ja, wer ist damit Vater gemeint? Ja, Gott der Vater ist eigentlich damit gemeint. Aber was hatte ich denn für ein Vaterbild? Darüber, dass ich Jesus kennenlernen durfte, viel tiefer, durfte ich den Vater ganz anders kennenlernen. Und ich habe eine ganz andere Beziehung zu meinem Vater bekommen. Heute sind wir ein Herz und eine Seele. Ich kann mit meinem Vater über Gott reden, ich kann über den Glauben reden. Mein Vater wird jetzt 88, wir fahren jeden Dienstag zusammen zum Handballtraining. Ja, er spielt nur Handball. Und das ist einfach ein großer Segen. Also, was hilft uns? Wo können wir uns verankern? Wo kann ich meinen Halt finden? Epheser 3, 16, 17. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Wenn ich Halt habe, wenn ich meinen Anker gesetzt habe in dieser Liebe und in Jesus, dann hält es mich auch im Sturm. Und Gott sagt über sich selbst in Jeremia 32, 27, siehe, ich bin der Herr, der Gott alles Fleisches. Sollte mir irgendein Ding unmöglich sein? Und Jesus gibt quasi die Antwort, indem er im Matthäus-Evangelium sagt, bei Gott aber sind alle Dinge möglich. Und diese Möglichkeit möchte ich euch ermutigen, dass wir die alle ergreifen, entweder für uns selber oder für Menschen, die ihr auf dem Herzen habt. Und damit ihr das vertiefen könnt und damit ihr was mitnehmen könnt und da auch immer wieder für beten könnt, haben wir kleine Anker, die ich jetzt Kathleen und Thorsten bitten würde zu verteilen. Nehmt euch doch bitte einfach einen Anker, die ihr wollt, entweder für euch selber oder für Menschen, für die ihr beten wollt, wo ihr wisst, die haben zurzeit wenig Hoffnung oder sind hoffnungslos. Die Dinger sind so klein, die kann man auch ins Portemonnaie tun oder an ein Kettchen. Genau. Und wenn wir jetzt hier gleich nochmal in den Lobpreis gehen, könnt ihr das gerne für euch vertiefen. Und wir als Gebetsteam, wir stehen während dieser Zeit hier für euch zur Verfügung, wenn ihr es ein bisschen habt sacken lassen. Und wenn ihr da noch Gebetsunterstützung braucht, wir sind gerne für euch da. Guter Jesus, hab Dank dafür, dass du hier bist, dass du redest, dass du wirklich der Anker für uns bist. Dass wir verankert sein dürfen in deiner Liebe, Herr. Und ja, dass wir immer wieder staunen dürfen, dankbar sein dürfen für die Erfahrungen, die wir mit dir machen. Und damit, dass du uns in Zeiten der Hoffnungslosigkeit rausführst und uns doch wieder Hoffnung gibst. Hab Dank dafür. In Jesu Namen. Amen.